Ich kenne das aus meiner Erfahrung im Studium, da hatten wir erstmal Grundstudium Maschinenbau gemacht. Ne? Da musste man erstmal irgendwie Mathe und Thermodynamik und was Strömungsmechanik und so weiter erstmal alles durchleiden, bis man dann mal was machen durfte. Hier geht's sofort los.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute setze ich meine Reise durch die Hochschullandschaft in Deutschland fort und bin zu Gast an der HTWK Leipzig bei Professor Tobias Müller und Professor Ingo Reinhold. Wir sprechen heute über eine der zentralen Zukunftsfragen unserer Branche. Wie gelingt es der Verpackungsindustrie, auch morgen noch die Talente zu gewinnen, die sie für Innovation, Wachstum und Transformation benötigt? Wir sprechen darüber, wie sich die Erwartungen der jungen Generation verändert haben, welche Rolle Hochschulen und Unternehmen bei der Nachwuchsgewinnung spielen und warum der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte längst nicht mehr nur zwischen einzelnen Unternehmen, sondern auch zwischen ganzen Branchen stattfindet. Außerdem interessiert mich, welche Fähigkeiten und Kompetenzen künftig besonders gefragt sein werden, wie praxisnah moderne Lehre heute sein muss und was sich im Zusammenspiel zwischen Industrie und Hochschulen verändern sollte, damit mehr junge Menschen den Weg in die Verpackungsindustrie finden. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Professor Müller, Herr Professor Reinhold, und vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen an der HTWK in Leipzig zu Gast sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind.
Schön, dass Sie da sind, ja.
Zum Einstieg würde ich Sie bitten, sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Ich würde sagen, wir fangen mit einer kurzen persönlichen Vorstellung an und dann gehen wir über zur HTWK. Wer von Ihnen beiden möchte beginnen?
Gut, ich kriege das Zeichen. Ja, Tobias Müller hier, das für die Hörer auch da draußen, dass Sie wissen, welche Stimme welche ist. Genau, relativ neu berufen an der HTWK, seit diesem Semester aktiv. Vorher, ja, also wo ich eigentlich herkomme, ich bin eigentlich gar nicht als Ingenieur aufgewachsen, sondern in meinem Elternhaus war das nicht so aktiv. Ich wollte aber trotzdem immer wissen, wie das alles funktioniert. Habe mich dann erstmal mit der Physik befasst in dem ersten Studium und dann festgestellt, ja, das ist interessant, aber das ist mir nicht praktisch genug. Und bin dann zum Maschinenbau gekommen und dort dann im Verarbeitungsmaschinenbau, heißt es eigentlich, wo die Verpackungsmaschinen mit dazukommen. Durfte dann auch weiter forschen nach dem Studium, weitermachen zum Umformen von Papier vor allen Dingen, Papierverarbeitung, habe da ganz viel Prozessentwicklung mitmachen dürfen, habe mich dann dort auch mit drei Mitgründerinnen ausgegründet. Das hat dann leider nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, so dass ich dann weitere Stationen machen durfte, unter anderem in der Lebensmittelindustrie, in der Selbstständigkeit und da ganz viele Learnings dann auch zu anderen Facetten der Verpackung mitbringen durfte. Standardisierung, Digitalisierung, nachhaltige Entwicklung des Ganzen. Und ja, freue mich jetzt total, seit März hier an der HTWK zu sein, wo man ganz viele von den Erfahrungen jetzt zusammenbringen kann und noch neue sammeln kann und mit jungen, motivierten Leuten zusammenarbeiten kann. Und bin total happy, hier zu sein. Ja, habe auch tolle Kollegen. Ich gebe vielleicht mal direkt an einen weiter.
Gleich eine Frage habe ich noch. Also ja, erst noch der Hinweis. Die Hörerinnen und Hörer werden das wissen. Trotzdem darf man das sagen. Der Herr Müller ist Nachfolger von Herrn Professor Herzau, der den Studiengang in Leipzig hier lange geleitet hat und den in der Branche wahrscheinlich nach wie vor auch viele kennen. Und dann noch eine Rückfrage zu Ihrem Werdegang. Sie haben gesagt, Sie haben sich ausgegründet damals zum Thema Umformung von Papier. Also können Sie dazu was sagen? Weil das Thema Umformen von Papier ist ja heute auch teilweise wieder in aller Munde. Tiefziehlösungen als Ersatz für Kunststofflösungen, die tiefgezogen werden. Da gibt es ja unterschiedliche Anbieter im Markt, die da versuchen, dieses Verfahren weiterzuentwickeln. Hat es damit schon zu tun oder war das was ganz anderes?
Es war ein bisschen was anderes. Wir hatten beim Fraunhofer-Institut eine Technologie mit dabei, wo es darum ging, die Faserreststoffe zu verarbeiten, zu neuen Produkten weiterzuverarbeiten. Da sind wir ein bisschen im Agrarsektor sozusagen geblieben, haben Agrarreststoffe genutzt, um neue Agrarprodukte daraus herzustellen, haben da auch schöne Pilotierungsprojekte gemacht, haben auch mit einigen Kunden gesprochen, sind dann aber so ein bisschen in der Finanzierungsphase nicht mehr weitergekommen und da ist es ein bisschen stecken geblieben, aber wir haben super viel dabei gelernt. Also man lernt ja ganz viel mit Leuten reden, was die Branche so interessiert, was brauchen die eigentlich, wo sind eigentlich wirklich die Herausforderungen, wenn man Papier mal selber macht und versucht dann auch noch ein bisschen schwierigere Faserquellen sozusagen mit anzuzapfen. Und das war total wertvoll.
Super. Vielen, vielen Dank. Danke für die Info zu der Rückfrage. Jetzt ist aber soweit. Professor Reinhold, jetzt dürfen Sie loslegen. Wir kennen uns schon ein bisschen aus dem Kreis des DFTA, Flexodruck-Fachverband. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns, wenn Sie auch noch mal ein paar Sätze zu sich sagen.
Ja, super. Also danke für die Einladung. Danke, dass Sie hier sind. Ja, ich bin also nicht der Verpacker an sich. Ne? Ich bin natürlich hier der Professor für Beschichtungstechnologie jetzt seit 4,5 Jahren an der HTWK und finde es unheimlich spannend, wieder mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und die für das Thema zu begeistern. Mein Werdegang ist auch so nicht so mega gerade, glaube ich, wie man das vielleicht sich so vorstellen könnte. Ja, ich bin tatsächlich relativ frei in die ganze Studienlandschaft gestartet, ne? Habe damals für meine Band T-Shirts machen müssen, ja, und als dann die Professoren auf einmal von Drucken sprachen, dachte ich, das ist aber interessant, ne? Da kann man auch andere Sachen mitmachen. Da war das Professor Hübler in Chemnitz, der dann immer von Transistoren sprach. Ja, und wir uns natürlich da nichts darunter vorstellen konnten, aber man kann sich in das Thema verlieben, ja, und haben über die ganze Zeit tatsächlich, ne, diese ganzen Grundlagen, ja, die ganzen Basics zusammengetragen und wissen also jetzt wesentlich besser als ich damals, dass Drucken eigentlich eine Fertigungstechnologie ist. Ne? Also es ist unser Kollege, der Kollege Englisch, sagt immer, na, wir beschmutzen Papier. Ja, das ist es tatsächlich nicht ausschließlich, sondern ne, es geht wirklich um diese funktionalen Beschichtungen. Und das habe ich dann auch mal 13 Jahre in der Industrie gemacht, habe da Digitaldruckköpfe entwickelt und Applikationen entwickelt, tatsächlich nie mit Farbe, immer nur mit Funktionen, also Display-Technologien, Halbleitertechnologien. Ja, und es ist einfach unheimlich spannend, wie man mit grundsätzlichem Verständnis von Flüssigkeiten und Bedruckstoffen so weit kommen kann, dass wir am Ende tatsächlich in unsere Fernseher zu Hause schauen und sagen, das ist ein Inkjet-gedrucktes Produkt. Ja, und da hat man mitgemacht und das ist schon irgendwie toll und das ist genau eigentlich die Motivation gewesen, an die Hochschule zu kommen und also mit jungen Leuten genau so eine, na, sagen wir mal, dummen oder crazy Ideen auszuprobieren und damit also ne, die nächste Generation an Ingenieurinnen auf den Weg zu bringen. Ja, und das ist total spannend.
Erleben Sie, dass das Thema Beschichtung nochmal einen zusätzlichen Hype bekommt durch diese ganze Paperization-Thematik, weil letztendlich die Papierhersteller müssen sich ja überlegen, wie beschichten sie ihr Papier, um kunststoffbasierte Lösungen gegebenenfalls ersetzen zu können. Ist das was, was Sie jetzt bei sich im Fachbereich auch feststellen, dass das nochmal so eine zusätzliche Komponente ist, die mit reinkommt, oder kann man das nicht so sagen?
Die Diskussionen sind auf jeden Fall da. Also man versucht natürlich Inline hier in ne, einer 10-farben Flexomaschine da mit zu beschichten. Ne. Da gibt es auch Lösungen von den großen Anbietern. Ja, und das ist natürlich ein Kostenfaktor, der tatsächlich in der Industrie angekommen ist und den man also jetzt drucktechnisch umsetzen kann. Also wir diskutieren da viel darüber. Die Frage ist, wie trocknet man?
Ja, genau. Bevor wir inhaltlich gleich weitermachen, die Frage, die mir jetzt noch auf den Nägeln brennt, Musikrichtung und Instrument von der Band. Das ist natürlich was, das müssen wir den Hörern auch noch mitgeben.
Eigentlich kann ich gar nichts so richtig und deswegen habe ich alles gemacht. Das Ganze war Punk-Hardcore und man hat alles mal gespielt. Das war eher so ein Durchtauschen.
Der eine sagt, er kann gar nichts so richtig. Die anderen sagen, sie sind einfach vielseitig und konnten alle Instrumente spielen. Ist immer eine Frage der Perspektive. Vielen Dank, wieder was gelernt. Kommen wir zur HTWK Leipzig. Wer von Ihnen beiden möchte ein bisschen was zur Hochschule sagen und gerne auch mal mit einfließen lassen, wenn wir jetzt mal auf den Studiengang Verpackungstechnik schauen, wie da so der Status ist, gibt es noch junge Menschen, die sich hier in der Region für dieses Thema begeistern lassen? Wer von Ihnen beiden möchte ein bisschen was zur Hochschule und zum Studiengang auch nochmal sagen? Gerne natürlich auch um die Ergänzung im Bereich der Beschichtungen.
Vielleicht fange ich an, ne? Die Hochschule, wir sind eine der großen Hochschulen in Deutschland, wir haben 6.500 Studierende tatsächlich, die wir hier an 6 Fakultäten verarzten, sage ich mal, ne? Also wirklich technisch, Maschinenbau, Energietechnik, Elektrotechnik. Ne, wir selbst sind natürlich an der Fakultät Medien und Informatik. Das ist historisch so gewachsen. Ne, also die Druck- und Beschichtungstechnologie ist natürlich mit dem Buchdruck sehr zusammengewebt, sage ich mal. Ne, und deswegen sind wir hier verortet. Wir haben aber auch soziale Arbeit, Architektur, ja, und können also ne, wirklich das K auch in HTWK, steht nämlich für Kultur, also Technik, Wirtschaft und Kultur. Ja, das wird also hier mit gelebt und ich finde es also vom Campus her, vom Campusleben her unheimlich schön, wenn wir die Nerds ja, auch mit den Kulturleuten zusammenbringen und da also ein Austausch entsteht und wir einfach tolle Menschen ja, ausbilden und nicht nur Leute, die Industrie prinzipiell braucht. Mhm. Ja. Genau, das Ganze verteilt sich auch auf 148 Professuren tatsächlich ne, und man leistet sich tatsächlich den MINT-Teil hier sehr gern. Ja, die Diskussion kennen wir ja, dass Mint immer sehr teuer ist, ja, verglichen mit Kirkularwerten. Ne, für einen Studi müssen wir also wesentlich mehr Ressourcen aufbringen. Ja, und da ist die HTWK tatsächlich sehr gut aufgestellt, ja, wirklich eine praktische Ausbildung hier anzubieten. Ja, und genau das versuchen natürlich Tobias und ich auch in den Studiengängen, das also wirklich praktisch auch rüberzubringen. Ja, weil ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede, die wir machen können.
Das war für mich auch so ein richtiger Aha-Effekt, sozusagen an eine Hochschule zu kommen. Ich war ja vorher immer nur an der Uni unterwegs und der Technischen Universität und jetzt in der Hochschule zu merken, mit wie viel Pragmatismus hier man unterwegs ist und wie anwendungsnah man auf einmal in den Studiengängen ist. Und das genieße ich total. Also ziemlich im Rahmen der Berufung dann mal tiefgreifend auch hier mit der Studiengangsbeschreibung befasst habe und welche Module hier so kommen, da habe ich mir gedacht, Mensch, warum hast du das eigentlich nicht studiert? Warum hast du dich durch ein schwieriges, längliches und hochtheoretisches Maschinenbaustudium gequält, wenn es so coole Studiengänge gab? Ist natürlich im Nachhinein leicht gesagt, war damals halt so, wie es war. Aber ich finde das ganz toll, wie viel Praxis und wie vielseitig das auch verknüpft ist. Und da auch diese Schnittstelle zwischen Verpackung und Beschichtung oder Druck in dem Falle, das ist eine tolle Synergie, die hier, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal für Leipzig ist und die einfach Sinn macht.
Zur hohen Praxisnähe kommen wir später, weil in solchen Gesprächen mir ja auch immer wichtig ist, ein bisschen zu verstehen, die Unternehmen jammern über den Fachkräftemangel in vielen Fällen und auf der anderen Seite hat man hier die Möglichkeit, sich auch als Unternehmen einzubringen, vermute ich, ähnlich wie das an anderen Hochschulen der Fall ist. Und da wollen wir später auch noch mal ein bisschen drauf hinschauen, da kommen wir aber dazu. Jetzt mal die allgemeine Einstiegsfrage, wie erleben Sie denn die Entwicklung vom Nachwuchs in der Verpackungstechnik? Also wer entscheidet sich denn heute noch bewusst für diese Branche und vielleicht auch, sind es konstant gleich viele in den letzten 5 bis 10 Jahren? Werden es erkennbar mehr, erkennbar weniger? Vielleicht können Sie mal aus der Leipziger Perspektive jetzt sozusagen da ein bisschen was dazu sagen.
Ich kann vielleicht mal anfangen sozusagen mit dem Blitzlicht, das ich jetzt dieses Semester erlebt habe. Und Ingo kann das dann vielleicht ein bisschen einordnen in der Historie. Ich frage die Studis natürlich auch, warum sie eigentlich hier sind, was sie eigentlich machen. Und interessant war die Rückmeldung, dass sich so ein bisschen aufteilt zwischen die, die wirklich genau das gesucht haben, ja, diese Schnittstelle zwischen interdisziplinär, aber auch irgendwas mit nachhaltig, die irgendwas verändern wollen und aber auch eine nicht signifikante Menge, die dann gesagt hat, ja, ich wollte halt nach Leipzig und habe dann geguckt, was gibt's denn hier Interessantes und dann irgendwie bei Verpackung hängen geblieben sind. Wir stehen, glaube ich, auch mit Verpackung irgendwie ganz unten in der alphabetischen Liste. Also man muss schon lange sich durchscrollen, um uns dann noch zu finden. Trotzdem kamen die und dann gemerkt haben, wie spannend das eigentlich ist. Und das ist das, was meine Wahrnehmung ist. Die Leute kommen sozusagen, sehen Nische und werden dann aber erleben dann ein sehr generalistisches Studium, in dem ganz, ganz viel ausgebildet wird und bleiben irgendwie drauf hängen. Und ja, sind die wenigsten, die sozusagen vorgeimpft sind aus der Verpackungsbranche und viele, die einfach drauf hängen bleiben. Bisschen auch mein Werdegang. Ich bin auch auf der Verpackung hängen geblieben und kann das sozusagen ganz gut fühlen, wenn die Studis das genauso erleben. Und deshalb sozusagen meine Wahrnehmung auf jeden Fall Standortvorteil Leipzig. Leipzig ist einfach toll, aber die Leute, die uns dann mal kennengelernt haben, die bleiben im Wesentlichen auch dabei.
Ja, auf der anderen Seite natürlich, der Standort ist natürlich an allen Hochschulen immer ein Stück weit gesetzt. Da hat Leipzig jetzt einen Vorteil, das freut mich auch wirklich. Und auf der anderen Seite, ne, beantwortet es natürlich noch nicht die Frage, was tun wir denn, um Verpackung insgesamt auch in der Wahrnehmung der jungen Leute vielleicht etwas höher auf der Agenda zu bekommen. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Herr Professor Reinhold, wollen Sie noch was ergänzen zu dem, was der Müller gesagt hat?
Ja, ich habe das jetzt seit Corona eigentlich so ein bisschen mitbespielt. Habe ja angefangen in Corona-Zeiten. Das war natürlich ein harter Start. Ja, und da sah man auch tatsächlich, ne, wie junge Leute ja, vielleicht sich auch einfach mal einschreiben. Ne? Also das ist manchmal bei einem NC-freien Studiengang, der es zeitweise mal war, ne, natürlich auch safe mal zu probieren. Ja, aber ich glaube, der Aufwand, der so ein bisschen kam, und das hat Tobias gerade schon angesprochen, ne? Ich glaube, diese Nachhaltigkeitsdiskussion, die hilft uns, ne, tatsächlich für die Sichtbarkeit, ja, there's no such thing as bad publicity. Ja, also ich glaube, dass das wirklich wahr ist, ne? Dass wenn Leute darüber nachdenken, ne, wie viel Verpackungsmüll entsteht, und ich glaube, das ist die große Diskussion, dass viele Studierende hierher kommen, ja, vielleicht auch so ein bisschen mit dem politischen Ansatz. Ja, ich glaube, dass die Fridays for Future-Bewegung, die schwingt da schon auch mit. Und die dann hier merken, ah ja, okay, also wir müssen aber Ingenieure werden, Ingenieurinnen werden, um genau diese Probleme zu lösen. Ja, und ich glaube, das ist unheimlich spannend zu sehen, ne, wie dann auch dieser Shift teilweise passiert bei den jungen Leuten. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir 600 Anmeldungen haben, ja, auf unsere 25, 30 Plätze, die wir haben. Ja, aber es ist so, dass wir jedes Jahr eigentlich voll sind, ne? Und also genug Leute finden, die sich damit auseinandersetzen wollen und dann auch durchhalten.
Ja, weil das ist eine Frage, die mich tatsächlich immer bewegt. Ich denke das auch immer, wer freitags fürs Klima demonstriert, muss eigentlich montags in der Verpackungsindustrie anfangen, weil da hat er ja dann echt einen Hebel, wo er was bewegen kann. Und trotzdem erlebe ich, dass das tatsächlich noch nicht in großer Anzahl passiert, obwohl eigentlich die Thematik ja auf die Verpackung einzahlt. Führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber haben Sie beide eine Vermutung, woran das liegt? Also ist es diese Wahrnehmung, Verpackung ist gleich Müll, die dann vielen vielleicht noch im Weg steht? Ist es die Unbekanntheit? Jeder von uns hat Verpackung jeden Tag 10-fach, 100-fach in der Hand, aber irgendwie niemand fragt sich, wie wird das eigentlich hergestellt? Was muss man da beachten? Oder worauf führen Sie diese Diskrepanz zurück? Haben Sie da eine Idee?
Also wir diskutieren da viel darüber, ne, weil auch Drucktechnik ist genauso ein Commodity-Produkt. Ja, wir denken nicht mehr drüber nach, wie eigentlich irgendwas hergestellt wird. Ja, und ich glaube, diese Unsichtbarkeit und on top noch diese Reputation, die wir quasi haben als ja, Wegwerf-Producer, das hilft insgesamt nicht, ne, Leute dafür zu begeistern. Und ich glaube, erst wenn man drin ist, erst ne, wenn wir auf Bildungsmessen gehen, Schülerbesuche, Schulbesuche machen, ja, dann hat man mal die 5 bis 10 Minuten, denen mal zu erklären, ja, aber das ist es wirklich. Ja, damit müsst ihr euch auseinandersetzen, weil damit könnt ihr was verändern. Ja, und ich glaube, das funktioniert tatsächlich ganz gut.
Okay. Das ist ja genau das sozusagen. Verpackung fällt dann auf, wenn sie negativ auffällt. Also immer dann, wenn es irgendwo Müll ist, wenn irgendwo eine Aufreißlasche mal wieder abgerissen ist, statt irgendwas aufzureißen. Wenn es irgendwo Probleme macht, das sind ja auch genau die Beispiele, die wir aus unserem Umfeld, also nicht verpackte Umfeld, dann immer angetragen bekommen. Na, wer hat denn das gemacht und wieso ist denn das jetzt so? Und eigentlich, was Verpackung ja wirklich macht an Funktionen, wie das unsere Warenströme und Wertstoffströme eigentlich überhaupt am Leben hält, das lernen die meisten dann erst, wenn sie wirklich hier sind. Und das ist, glaube ich, eine Wahrnehmungssache, wo wir ja in der breiten Öffentlichkeit einfach auch nicht so bekannt sind. Und viele wissen auch einfach nicht, dass man das studieren kann. Ne? Die denken sich, was muss ich denn eigentlich studieren, um Verpackung zu machen? Dass man Verpackung selber studieren kann, da kommen viele vielleicht auch gar nicht drauf. Mhm.
Super, vielen Dank. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Sie haben es gesagt, Sie sind da natürlich auch über den Verlauf des Studiums mit jungen Menschen irgendwo in einem engen Austausch. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in Ihrer Funktion natürlich auch ein Stück weit eine Entwicklung bei den jungen Menschen sieht. Nicht nur, was das fachliche Know-how angeht, sondern auch, was, sage ich mal, so die persönliche Entwicklung angeht. Ja? Da bildet sich ja dann vieles raus, vieles wird konkreter. Man bekommt vielleicht auch eine genauere Vorstellung davon, was will ich danach machen. Was mich da jetzt nochmal interessiert, ein bisschen Studiengangs losgelöst, junge Menschen haben natürlich auch Erwartungen an ihr Studium, an den Job nach dem Studium und äußern diese nach meiner Wahrnehmung auch zunehmend offensiv und sagen, nee, das will ich so und so und nicht mehr so und so. Sehen Sie irgendwo Diskrepanzen zwischen dem, was junge Menschen vielleicht auch von einem Studium, von einer Hochschule, von einer Begleitung im Studium erwarten und dem, was Hochschule in der Lage ist zu leisten? Oder sagen Sie, nee? Also da hat sich nichts getan. Das, was die jungen Menschen heute erwarten, dafür ist Hochschule da, das können wir alles abdecken. Also es geht gar nicht so sehr um Generationenbashing, das ist nichts, was ich gerne mache. Aber trotzdem erlebe ich hier und da, Erwartungshaltung ist das eine, Angebot ist das andere und da klafft gelegentlich eine Diskrepanz. Ich weiß nicht, ob Sie das bei sich hier in Leipzig ähnlich sehen oder beobachten.
Ich glaube nicht in der Breite. Also meine kurze Wahrnehmung von einem Semester, anderthalb Semester, wenn wir ehrlich sind, ist eher so, dass es mehr persönlich sind. Also manche kommen natürlich hierher und denken, das geht genauso weiter wie in der Schule und sie kriegen alles vorgekaut und müssen es nur noch irgendwie mal nachmachen. Und andere kommen natürlich schon voller Motivation hierher. Jetzt sind sie endlich mal irgendwie raus aus der Schule, vielleicht auch weg von zu Hause und machen ihr Ding und wollen das hiermit umsetzen. Das versuchen wir natürlich, die alle mitzunehmen. Aber die Letzteren haben es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man mit viel Eigenmotivation dazu kommt, dann kriegt man natürlich auch mehr geboten, kriegt auch von den Angeboten einfach mehr mit. Das vielleicht eher, dass sich da jetzt irgendwie generationsmäßig groß was dreht, ist jetzt nicht meine Wahrnehmung. Ich war auch vorher Lehrer an der TU gemacht. Da war das eigentlich auch immer sehr persönlich, wie die Studis drauf waren, was die mitgebracht haben und was die wollten und wo die hingehen, was vielleicht auch eigene Projekte mitgebracht haben. Ja, also da freue ich mich immer, wenn jemand kommt und ein eigenes Projekt hat und mich fragt, können wir nicht das und das machen? Gibt es da nicht Möglichkeiten? Und die Antwort an der HRW, wie der HTWK hier ist, ja, klar. Mhm. Nutzen Sie unsere Technik, nutzen Sie das, was wir hier gelernt haben, nutzen Sie unsere Infrastruktur und machen Sie Ihre Projekte.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie vorher in der Einführung schon die Praxisnähe der Ausbildung hervorgehoben. Sie, Herr Professor Müller, haben gesagt, ja Wahnsinn, ich war eigentlich total positiv überrascht, wie praxisnah das alles ausgestaltet ist. Zur Praxisnähe braucht es immer relativ viel. Eine Hochschule, die das möchte, Studierende, die das gut finden und Praxispartner, die Angebote schaffen. Bleiben wir noch mal etwas im Allgemeineren. Welche Rolle spielt denn die Praxisnähe in der Ausbildung heute? Ist die Bedeutung von Praxisnähe gewachsen, geschrumpft oder gleich geblieben? Auch vielleicht im Vergleich zu dem, wie es vor einigen Jahren war. Und wo stoßen denn Hochschulen bei dem Thema Praxisnähe auch an Grenzen? Sei es struktureller Natur, monetärer Natur, inhaltlicher Natur. Nehmen Sie uns da mal ein bisschen mit rein bei dem Thema Praxisnähe. Wie ist der Status? Wo gibt es vielleicht auch noch Schwierigkeiten, wo man sich als Hochschule, und das hat auch drücklich auch Platz hier, wünschen würde, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Praxis, ja, sich noch stärker auch in die Hochschule mit einbringt?
Ja, man müsste ja erstmal gucken, was Praxisnähe bedeutet. Ja, heißt es etwas mit den Händen machen oder ist es verstehen, wie die Industrie zum Beispiel funktioniert? Ne? Und ich glaube, das ist so ein Spagat, den wir versuchen, in der Ausbildung hier wirklich abzubilden. Ja, das eine, also wir leisten uns einen relativ großen Maschinenpark und lassen die Studis da auch wirklich daran arbeiten, ja, Fehler machen. Es ist leider so, aber so lernen wir ganz oft, ja, bis wir anfangen, drüber nachzudenken. Ja. Manchmal durch Nachdenken, ganz oft durch Fehler. Und ich glaube, dass man sich das hier leistet, ne? Also mit unseren Maschinen, die wir haben, die ja auch wirklich kostspielig sind und wirklich mit unseren Budgets, die wir dafür zur Verfügung haben, eigentlich fast nicht mehr zu stemmen sind. Das ist also ein großer Teil, den wir auch am Leben erhalten wollen, dass Leute ja wirklich mit ihren Händen praktisch etwas tun können. Ja, ist eigentlich auch so die Rückmeldung, die wir von Praxispartnern haben. Ja, die von der HTWK, die fassen halt mal an. Ja, die Theoretiker von der TU sind halt Theoretiker. Ja, die laufen noch nicht so schnell. Also ich kenne das aus meinem, ja, ich komme auch von der TU, ja. Also das kennt man, wenn man im Praktikum das erste Mal ein ernsthaftes Projekt bearbeitet. Ja, aber das andere ist natürlich auch diese breite, praxisnahe Ausbildung, ne? Also wie funktioniert denn die Industrie da draußen? Ja, es geht nicht darum, ja, vielleicht einen Druckprozess, einen Beschichtungsprozess im einzelnen kleinsten Molekül zu verstehen, ne? Aber wie wird das denn in der Praxis umgesetzt? Wo sind denn die Schnittstellen? Ja, und diese Breite mit abzubilden, ne, das versuchen wir natürlich mit Gastwissenschaftlern oder Gastrednern. Ne, wir versuchen das viel durch Exkursionen hinzubekommen, ne, die mit unseren finanziellen Mitteln halt auch nicht mehr so einfach sind wie früher. Ja, wir versuchen schon, die Studierenden wirklich auf die Messen zu bringen, ne, in Kontakt mit der Industrie. Und in beiden Studiengängen, ne, also sowohl Tobias Verpackungstechnik als auch 3D-Druck und funktionale Oberflächen, haben wir also ein halbes Jahr Praktikum mit eingebaut, ja, damit also die jungen Leute Zeit haben, sich in der Firma zu entwickeln, ja, und mal ihr Wissen anzuwenden und wirklich diesen Praxisbezug zu schaffen. Ja. Und ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt, den wir also uns hier mit unseren 7-Semester-Bachelor leisten. Ja, aber der ist unheimlich wichtig, weil Sie haben es richtig angesprochen, ne? Diese Entwicklung, die wir in den jungen Leuten sehen. Ja, also wir können gut und gerne sagen, bis zum 5. Semester sehen die so aus, dann gehen die ins Praktikum und dann kommen die zurück und sind andere Menschen und diskutieren ganz anders, ne? Haben selbst ein Fachbewusstsein entwickelt, ne? Haben mal was geschafft. Ja, und ich glaube, das ist ein großer, großer Teil dieser praxisnahen Ausbildung.
Spannend. Mhm. Herr Professor Müller, jetzt sind Sie noch nicht so lange dabei. Wenn man dann neu dabei ist, sage ich mal, dann darf man am Anfang immer mal so ein paar Wünsche äußern. Was würden Sie sich denn, wohl wissend, dass Ihr Einblick natürlich noch nicht so tief sein kann wie nach mehreren Jahren, aber bei dem Punkt Praxisnähe bleiben, wo würden Sie sich denn Stand heute auf Basis Ihres heutigen, ich sag mal, Status der Einarbeitung, ja, wo würden Sie sich von der Industrie mehr Unterstützung oder mehr Engagement wünschen, wenn es im Hinblick auf das Thema Praxisnähe passiert? Oder sagen Sie, nee, super, also die können gar nicht mehr machen, wie sie tun?
Ja, also es gibt schon ganz viele, die natürlich viel tun. Absolut. Und die auch mit dabei sind und über die freuen wir uns natürlich sehr. Aber klar, also bei den jungen Menschen, die wir haben, die jungen Menschen, die ich hier kennenlerne, die müssten uns eigentlich die Bude einrennen. Die müssten hierher kommen und sagen, ich will doch mal einen Gastvortrag halten, ich will doch mal ein Projekt bei euch unterbringen, ich habe hier ein Thema für eine Abschlussarbeit, habt ihr nicht einen Praktikanten für mich? Ich habe das und das Problem, das passiert zum Teil auch, habt ihr da nicht jemanden, der sich da mal mit beschäftigen kann, der da mal in Ruhe sich dran setzen kann, der mal ein Forschungspraktikum da dran machen kann? Und ich glaube, da ist auch sowas da gibt es immer vielleicht nochmal Hemmungen sozusagen, an so eine Hochschule zu gehen und denen was zu geben. Ja, viele tun da auch ein bisschen geheimniskrämerisch mit Sachen, die vielleicht jetzt auch nicht ganz so geheimniswürdig sind, sondern wo es einfach darum geht, junge Menschen mal mit reinzubringen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Industrievertreter da so ein bisschen verhalten sind, was rauszugeben an ihren aktuellen Aufgabenstellungen und ihren aktuellen Problemen, aus Angst, dass das dann irgendwie abwandert. Aber es ist ja eigentlich andersrum. Genau damit schult man ja sozusagen die nächste Generation, gibt denen schon reale Probleme an die Hand, an denen sich mal ausprobieren kann, und hat dann ja auch den Kontakt hergestellt und kennt die Leute dann schon, kommt irgendwie mit ran. Und das kann eigentlich nur gegenseitig bereichernd sein. Und da freue ich mich natürlich, wenn es noch mehr wird. Ich freue mich auch, wenn, Ingo hat es gerade schon erzählt, wir leisten uns relativ teuren Maschinenpark, wenn wir vielleicht mal die eine oder andere ältere Maschine gestellt kriegen oder mal an den bestehenden Maschinen, die ja auch nicht schlecht sind, an denen man viel machen kann, das eine oder andere Forschungsprojekt platziert, wo die Industrie uns vielleicht mal einen kleinen Auftrag gibt, lasst eure Studis doch mal machen und wir honorieren das entsprechend, so dass wir da auch ein bisschen Querfinanzierung aus der Industrie bekommen. Aber vor allen Dingen interessiert mich natürlich, was sind die aktuellen Problemstellungen der Industrie, und Verpackungsindustrie ist ein ganz, ganz breites Feld. Das kann ich gar nicht, also ich komme zwar gerade aus der Industrie, aber das kann ich gar nicht überblicken, was da alles los ist. Und deshalb freue ich mich über jeden, der rankommt und sein Thema mit ranbringt und wir hier die Studis drauf ansetzen können.
Das ist, glaube ich, auch eine große Stärke der Industrie, dass sie so vielseitig ist.
Total.
Und dass es so viele unterschiedliche Themen gibt, je nachdem, in welchem Bereich der Verpackungsindustrie man sich tummelt. Gibt es noch ein, zwei, dass man nicht immer nur den Fokus auf das hat, was vielleicht fehlt, sondern auch auf das, was gut läuft. Haben Sie vielleicht ein oder zwei Beispiele, wo Sie sagen, das haben wir in der jüngeren Vergangenheit gemacht, Kooperationen zwischen Hochschule und Unternehmen, wo Sie sagen, für mich so ein klassisches Beispiel, was daraus eigentlich entstehen kann, wenn Unternehmen und Hochschule gemeinsam an Themen arbeiten. Gibt es ein, zwei Erfolgsbeispiele, die man auch mal nennen kann, um vielleicht auch den einen oder anderen Hörer des Podcasts zu motivieren, sich auch zu überlegen, will ich mich da nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle, so wie Sie es beschrieben haben, mal einbringen?
Vielleicht im Kleinen. Wir waren erst letzte Woche wieder auf Exkursionen bei einer Firma und die Studis waren total begeistert, da mal reinzuschauen, waren dann wieder, also das hat natürlich Motivation gebracht, die hatten dann richtig Lust, die hatten auch mal neue Verpackungsarten gesehen, die sie so noch nicht live gesehen haben, und auf einmal lief das ganz anders und wieder auch dafür sensibilisiert, was gibt's denn noch alles, was kann ich denn noch eigentlich alles machen mit diesem Studium. Und genau das, glaube ich, bringt uns alle voran. Das bringt Aufmerksamkeit für künftige Absolventen, für die Firma, aber auch für uns sozusagen Motivation ins Studium, wenn gesehen wird, wie spannend die Arbeitswelt da draußen dann auch ist. Mhm. Ja, ansonsten zu Forschungsprojekten gebe ich mal an Ingo weiter, der hat da ein bisschen mehr Erfahrung jetzt schon.
Eine nicht zwangsweise Forschungsprojekte. Ne? Ich glaube, das in die Lehre mit reinzubringen. Ne? Wir haben zum Beispiel im Masterprogramm gibt es ein Modul, da geht es um Innovation in Druck und Verpackung. Ja? Und da haben wir also mit namhaften, ja, sagen wir mal, Getränkeherstellern zusammengearbeitet, unter NDA auch, ja, und haben einfach mal 15 Studis auf eine Problemstellung losgelassen. Ja, haben die in kleine Gruppen unterteilt, ja, und dann kamen im Endeffekt 5, 6 Ideen raus, ja, die also dann die Firma für sich aufnehmen konnte. Da sind noch 2 Masterarbeiten mit rausgefallen. Ja, und das ist natürlich genau der Win-Win. Ne? Also wir hatten in unserer Firma in Schweden immer 8 Studis jedes Jahr. Und das war einfach spannend. Ne? Ich war mal ein bisschen eifersüchtig, weil die durften die ganzen spannenden Themen machen, ne? Wo so ein bisschen Blue Sky, ja, ein bisschen so eine Idee, so eine blöde Idee, die man mal hatte, ne? Und als Unternehmen ist das Schöne an einem Studierenden, da fällt keine PowerPoint raus, sondern da fällt ein Report raus, eine wissenschaftliche Arbeit. Und auch mit der Zeit, die Wissenschaft einmal zu leben und nicht dem Pragmatismus, dem wir natürlich in der Industrie ganz oft unterliegen. Ja? Und das finde ich einfach einen unheimlichen Mehrwert. Und ja, das könnte viel, viel mehr genutzt werden.
Super, vielen Dank. 2 tolle Beispiele. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, Nachwuchsgewinnung, was können Unternehmen tun, was kann die Hochschule tun. Man erkennt ja auch die ein oder andere Bewegung. Also es werden teilweise neue Studiengänge geschaffen oder die Studiengänge erfahren eine Anpassung. Häufig haben wir in den letzten Jahren Umbenennung von Studiengängen gesehen, um vielleicht auch neuere Themen oder Themen, die stärker in der öffentlichen Wahrnehmung sind, Nachhaltigkeit, Sustainability, dann auch mit sozusagen mit den Studiengängen zu verknüpfen. Wenn wir uns gedanklich dort mal weiter bewegen, was aus Ihrer Sicht müssen wir als Industrie und damit auch die Hochschule denn tun, um für so die nächste Generation noch attraktiver zu werden? Ja, wir haben ja schon festgestellt, eigentlich ist der Zeitgeist ja so, dass er eigentlich positiv auf die Verpackungsindustrie einzahlen sollte, weil Nachhaltigkeit hier ja ein riesiges Thema ist in unserer Industrie, Gott sei Dank. Aber wo müssen wir uns vielleicht noch bewegen als Industrie, als Hochschule, um für junge Menschen noch attraktiver zu werden? Was sind da die Überlegungen oder Gedanken, die Sie hier in Leipzig dazu haben?
Ich kann das jetzt für den Verpackungsstudiengang zumindest so beantworten, dass Professor Herz auch hier ganz tolle Grundlagenvorarbeit gelassen hat.
Absolut. Ich will
das sozusagen nur ergänzen. Und was wir auf jeden Fall machen müssen, was attraktiv macht, eben dieses frühe in Praxis bringen. Ja, eigentlich ab dem Erstsemesterprojekt geht es hier bei uns los. Es ist nicht so, dass die Ich kenne das aus meiner Erfahrung im Studium, da hat man erstmal Grundstudium Maschinenbau gemacht, ne? Da musste man erstmal irgendwie Mathe und Thermodynamik und was Strömungsmechanik und so weiter erstmal alles durchleiden, bis man dann mal was machen durfte. Hier geht es sofort los und ich glaube, das macht attraktiv, das muss auch auf jeden Fall so bleiben, eben angereichert um vielleicht die Industrieprojekte, über die wir gerade gesprochen haben, damit wir sozusagen diese Fachbasis bringen. Ja, also was sind Verpackungsprozesse, wie funktioniert denn das eigentlich, was spielt da alles zusammen? Gleichzeitig müssen wir uns aber auch vermehrt jetzt darum bemühen, sozusagen da eine hohe Transferkompetenz reinzubringen. Also wie übertrage ich das Ganze in so ein breites Feld? Weil wir sind ist kein Nischenfach. Ja, also es klingt vielleicht immer nach Nische, aber im Prinzip die Leute, die wir ausbilden, die können in der Lebensmittelindustrie arbeiten, die können Kosmetik machen, die können einen klassischen Verpackungsbau gehen, die können in die Papierindustrie gehen, die können alles Mögliche machen. Also die haben so viele Möglichkeiten und denen sozusagen genügend mitzugeben, dass das für die relevant bleibt, das ist natürlich spannend. Und da müssen wir uns jetzt natürlich auch große Gedanken machen, wie bringen wir das Thema Digitalisierung mit rein. Ja, also Verpackung ist ja nicht nur das physische Objekt, sondern auch das Digitale, der digitale Anhang dazu. Wie bringen wir die Studis von den sozialen und kommunikativen Netzwerkskills mit zusammen, dass die genau sich dann in so Umfeldern gut bewegen können. Und das Thema, was mich so ein bisschen jetzt befasst, wo ich den Ruf hier angenommen habe, wie ist denn das eigentlich mit dieser KI? Naja, das ist in aller Munde, manchmal hängt es einem zum Hals raus, aber was müssen die denn können, damit die das künftig einsetzen können? Und damit meine ich jetzt nicht, damit die das neueste Modell gerade jetzt irgendwie wieder können, sondern was heißt denn das für die Zukunft unserer Arbeitswelt? Was müssen die da können? Wie sieht das in 5 Jahren aus? Über 10 Jahre traue ich mich schon gar nicht mehr, was zu sagen. Was müssen wir denen methodisch einfach mitgeben, auch an Validierungskompetenzen, damit die damit umgehen können, damit die dort rein können? Und was vielleicht auch an menschlichen Punkten, wo man sagen muss, da nimmt uns die Maschine vielleicht in Zukunft ganz viel ab, aber was macht denn der Mensch eigentlich noch? Und das ist auch was, wo mein Berufsbild irgendwie auch sehe, na, was macht denn der Professor in Zukunft noch, ja? Und wozu sind der noch gut? Und ich glaube, da muss man ein bisschen sich Gedanken machen, wie kriegen wir das jetzt gut rein? So, jetzt hole ich ganz weit aus.
Nein, das ist ganz toll. Vielen Dank, Herr Professor Müller. Und wir haben es wirklich lange geschafft, diesen Podcast zu führen, ohne das Wort künstliche Intelligenz. Das ist in der heutigen Diskussion ja kaum möglich, dass man in der Diskussion mal 20 Minuten, eine halbe Stunde ohne KI spricht. Aber es ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt. Und ich will da eine Anschlussfrage stellen. Wie verändert sich denn Lehre durch künstliche Intelligenz? Oder muss Lehre sich verändern? Weil, wenn man das mal weiterdenkt, ist vieles von dem, was Sie heute den Studierenden vermitteln, mit einem gescheiten Prompt im Zweifel auch zügig ausgespuckt und vielleicht noch in so einem Format, wo der Studierende sagt, der liest mir das vor oder der macht es im Rahmen von dem Podcast. Die Möglichkeiten sind ja schier unerschöpflich. Ob ich das alles gut oder nicht finde, spielt dabei erstmal keine Rolle. Aber ich nehme an, es wird an so einer großen Hochschule wie in Leipzig sehr intensive Diskussionen darüber geben, wie KI die Lehre verändert. Können Sie dazu was sagen, ohne dass wir jetzt in dieses Rabbit Hole zu tief eintauchen? Aber jetzt haben Sie es angesprochen, jetzt muss ich zurückfragen. Wie ist da der Stand? Was wird aus Ihrer Sicht KI in der Lehre verändern? Weil das geht ja schon ganz einfach los bei, ich sage mal, Überprüfung der schriftlichen Lehrleistungen. Also wie stelle ich fest, hat der Studierende das geschrieben oder nicht? Also Sie wissen, was ich meine, lange Rede, kurzer Sinn. Wie ist der Stand?
Ja, also ich glaube, um auf die Frage jetzt einfach zu antworten, das Thema Hausarbeit, das ist, glaube ich, weitgehend durch. Da muss man sich neue Sachen überlegen, wie man damit umgeht. Man muss den Studis, glaube ich, die Kompetenz geben. Das Werkzeug ist nun in der Welt, da müssen die mit umgehen können. Da werden die auch in der Arbeitswelt mitarbeiten müssen. Das heißt, das jetzt einfach wegzureden und zu sagen, nee, das wollen wir nicht, weil da merkt man ja gar nicht, was Mensch, was Maschine ist. Da ist auch keinem mitgeholfen, sondern das muss mit in die Ausbildung rein. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich immer noch schauen, dass das nicht eine mentale Abkürzung wird. Ja? Dass die Studis trotzdem noch was lernen hier und was machen müssen und diesen Kompetenzerwerb, der einfach noch stattfindet. Und ich glaube, das gelingt uns aber ganz gut. Und wir machen auch, also ich habe das jetzt zumindest angefangen, zu experimentieren, da auch KI-Inhalte sozusagen in die Lehre mit einzubeziehen. Gar nicht so sehr von mir generierte Inhalte, sondern die Studierenden an einem Praxisprojekt mit KI arbeiten zu lassen und zu schauen, was kommt denn da eigentlich raus und wie kommt denn das gut zusammen. Und die Lehren daraus sind sehr interessant, weil es ist natürlich nicht das Allheilsmittel, mit dem man auf einmal alles löst. Aber es ist auch nicht das Teufelszeug, das man komplett abtun sollte, sondern irgendwas dazwischen. Und so die Stärken und Schwächen des Ganzen auszuloten, ist natürlich auch für die Studierenden wichtig, zu verstehen, was kann ich denn damit machen, was kann ich damit heute Morgen, was sind denn die Möglichkeiten? Und das andere Thema, was Sie angesprochen haben, wie das sozusagen in der Lehre eine Rolle spielt, dieses Multimodale, ich kann meine Inhalte natürlich ganz anders zur Verfügung stellen. Ja? Also ich mache das so, meine Vorlesungsinhalte sind KI durchsuchbar und auch man kann sich da Podcasts und verschiedenste Sachen raus generieren, einfach weil ich denke, das ist vielleicht zeitgemäß, gibt unterschiedliche Lerntypen und wenn das irgendwem hilft, da sowas draus zu machen, dann schön. Man muss nur schauen, dass man die Validierungskompetenz eben aufrechterhält und da nicht Quatsch rausfällt und dann falsche Sachen vermittelt werden. Aber mittlerweile ist die KI da so gut und bei dem, was man eben auch als Grundlagen geben kann und das einschränken kann, dass das gar nicht mehr so das Problem ist, sondern eher, was heißt denn das für mich als Studi, als Professor, als künftiger Arbeitnehmer?
Ich würde vielleicht sogar vermuten, dass die Bedeutung des Praxisbezugs, den Sie ja sehr stark auch betont haben, eher jetzt noch zunimmt, weil das eine ist das, was ich sozusagen theoretisch mir aneignen kann. Aber das ist am Ende ja alles brotlose Kunst, wenn ich es in der Praxis nicht in der Lage bin, dann auch in die Anwendung zu bringen. Von dem her hoffe ich vielleicht, dass sogar vielleicht durch diese Thematik die Studiengänge mit hohem Praxisbezug vielleicht sogar eher auch wieder interessanter werden, weil ich da eben nicht nur tagelang vorm Rechner sitze und irgendwelche Prompts reinhacke, sondern dann auch vielleicht mal ganz konkret gucken kann, was macht das mit der Verpackung oder so, wenn ich diese Dinge dann in die Praxis umsetze.
Ja, und das ist auch total wahnsinnig gut eigentlich, ne, in so einer. Also unsere Themengebiete sind ja sehr verwandt. Ne? Ja. Es gibt nicht viele gute Bücher. Also es gibt ein paar gute Bücher, aber nicht sehr, sehr viele. Es gibt viel in der Literatur, aber sehr verstreut. Ja, und die KI, die hilft uns tatsächlich oder den Studierenden, ne, das also in der Recherche wesentlich besser zusammenzubringen. Und ich glaube, unsere Aufgabe gerade eben, also wir programmieren gerade einen Chatbot hier auf dem Gang tatsächlich, ja, den wir also mit Inhalten füllen, ja, so ähnlich wie Notebook LM, ja, dass wir also sagen, okay, also das ist gesichertes Wissen, ja, und damit können die Studis interagieren, ja, und damit stellt man also auch sicher, dass sie, ne, in ihrem Selbstlernen mit der KI tatsächlich auch die richtigen Sachen lernen und nicht auf irgendwelche Fake News reinfallen, im Endeffekt.
Also das hat ja sogar einen großen Vorteil, dass Sie sozusagen zur Fakultät Informatik und Medien gehören, weil dann sitzen Sie ja sozusagen mit an der Quelle dran.
Genau. Also, insgesamt, Informatik und Medien ist ein Vorteil. Hochschule der angewandten Wissenschaft ist auch ein Vorteil, weil gerade das Praxis, was Sie sagten. Was ich da vielleicht noch zu ergänzen will, wir machen auch ganz viel haptische Ausbildung. Ja? Also gerade meine Kollegin macht das ganz oft, da wird Verpackungsmaterial mal in die Hand genommen und mal auch mal mit verschlossenen Augen geguckt, was bedeuten denn verschiedene Eigenschaften des Ganzen. Und das ist so ein Erlebnis, das kriegen sie mit KI natürlich nicht repliziert. Ja. Das müssen die Studierenden einfach machen und das können wir ganz viel hier anbieten. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Wettbewerbsvorteil der HAWs gegenüber den TUs.
Als ich angefangen habe in der Verpackungsindustrie, hat mal einer zu mir gesagt, du musst dich mal an der Faltschachtel geschnitten haben, um zu wissen, wie scharf Papier ist. Das geht ja letztendlich genau in diese Richtung. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, eigentlich eine gute Überleitung. Hochschule, es geht auch darum, den jungen Menschen ein Stück weit beizubringen, wie sie mit all diesen, ich sag mal, mächtigen Tools, die da jetzt entstehen, umgehen. Wirft die Frage auf, was sind denn aus Ihrer Sicht Fähigkeiten und Kompetenzen, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren entscheidend sein werden? Weil am Ende geht es ja darum, dass Hochschule ein Stück weit auch diese Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt, die in der Zukunft gebraucht werden. Also was sind denn so die Fähigkeiten und Kompetenzen abseits des, ich sage mal, richtigen, wohlüberlegten und auch kritischen Umgangs mit dem, was die KI ausspuckt? Was sind weitere Fähigkeiten und Kompetenzen, die Sie sehen, wo Sie sagen, da wird aus unserer Wahrnehmung heraus in der Zukunft noch ein viel stärkerer Fokus liegen müssen?
Ich glaube, wir müssen irgendwie schaffen, eine Ingenieursintuition zu entwickeln. Ne? Also genau das, was man eigentlich über Erfahrungen, ne, im Job dann erst erlebt, da ist natürlich eine HAW so ein bisschen die Abkürzung. Ne? Wir machen also in relativ verkürzter Zeit, geben wir den Leuten mit, was, sagen wir mal, richtig falsch oder, ne, welche Methodik in die richtige Richtung geht. Ja, und ich glaube, da müssen wir wesentlich mehr drauf fokussieren in Zukunft, genau über, ne, eine fundierte Grundlagenausbildung, ja, damit Leute das auch einschätzen können, was zum Beispiel aus der KI, aber auch was einem der Verkäufer erzählt. Ne? Also die Fragestellung gibt es ja schon länger, ja, um einfach zu sagen, nee, aber das müsste man vielleicht so machen und auch diesen wissenschaftlichen Ansatz weiterzutreiben. Ne? Ich finde immer in der Drucktechnik, wir versuchen viel, wir probieren viel. Ne? Und es wird auch immer argumentiert, dass das alles viel zu kompliziert wäre, um das alles zu verstehen. Da halte ich dagegen, das stimmt so nicht. Ne? Also man kann sich kleine Teile, und genau das ist, was KI macht, ne? Man schaut sich kleine Teile an, versteht diese und baut sie zu einem sehr komplexen Gebilde zusammen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine grundlegende Sache, die wir also den Studis mitgeben müssen in der Zukunft.
Mhm. Dem kann ich nur beipflichten. Würde es vielleicht noch ergänzen, um das, was ich gerade aus dem Verpackungsthema sehe, ist eine wahnsinnige Schnittstellenkompetenz, die notwendig ist. Also als Verpacker reden Sie ja mit allen möglichen Leuten, mit dem Marketing bis zum Maschinenbau, bis zum Materialhersteller. Und da muss man natürlich ganz viele Sprachen sprechen. Und ich glaube, das ist wichtig für die Studis, genau das auch zu verstehen und dann auch sich nicht zu verschließen, sondern genau diesen Co-Creation-Prozess, wie das ja heißt, auch irgendwie einzugehen. Nicht nur sozusagen Mensch und KI, sondern vor allen Dingen Mensch und Mensch. Ja, also diese Sozialkompetenz, was machen wir untereinander noch, was machen wir untereinander auch aus, das ist ja erstmal unberührt sozusagen von KI. Und das gehört aber vermutlich immer mehr noch mit da. Das ist schon immer wichtig, aber sozusagen gerade jetzt im Anblick, dass KI ganz viel fachliche Aufgaben wegnimmt, umso wichtiger.
Mhm. Vielen Dank. Wir biegen auf die Zielgerade ein und ich habe an Sie beide noch eine allerletzte Frage. Das ist jetzt das Wunschkonzert, das darf in manchen Folgen nicht fehlen, häufig sogar in den Hochschulfolgen, wo dann am Ende immer die Wünsche geäußert werden. Wenn es eine Sache gäbe, die es im Zusammenspiel zwischen Hochschule und Industrie verändern müsste und die Sie sich wünschen könnten und niemand könnte Nein sagen, um zukünftig ausreichend qualifizierten Nachwuchs für den Bereich Druck, für den Bereich Verpackung zu gewinnen. Was wäre Ihr Wunsch? Was müsste sich ganz konkret in diesem Zusammenspiel ändern? Sie dürfen vielleicht auch zwei Sachen sagen, aber ich kann nicht versprechen, dass beide eintreten. Aber jeder von Ihnen hat vielleicht einen Wunsch, vielleicht auch zwei, die er da äußern könnte. Was müsste sich konkret ändern?
Ich glaube, es muss einfach mehr Sichtbarkeit auch bei den Entscheiderinnen in den Hochschulen und in den Ministerien geben, ne, für diese Industrie. Ich glaube, sie ist einfach nicht sichtbar. Ja, die Automobilindustrie ist sehr sichtbar, jetzt auch wieder negativ sichtbar, weil es einfach gar nicht mehr ganz so gut funktioniert. Aber ich glaube, eine Verpackungs- und Druckindustrie, die ist einfach nicht da. Und natürlich erliegen dann auch Entscheiderinnen der Annahme, dass das eigentlich gar nicht wichtig wäre, weil diese Commodity, die wir vor uns besprochen haben, genau auch da zuschlägt. Ja, und ich glaube, das würde uns in der Argumentation, ja, für Mittel, für Unterstützung, ja, und vielleicht auch hier und da für eine Forschungsarbeit, ne, die wird ja auch politisch tatsächlich gesteuert, ne, würde uns unheimlich helfen, ja, wenn das also viel präsenter ist, auch in den Gremien. Ja, und ich glaube, so wird das auch zum Selbstläufer. So wird man selbst sichtbar, ne, mit Forschungsergebnissen, mit guten Absolventinnen. Ja, und ich glaube, das würde unsere Arbeit, ja, wesentlich erleichtern.
Mehr Sichtbarkeit, Wunsch ist angekommen. Ganz interessant, das würde ich nur ergänzen. Für mich immer auch ein Anknüpfungspunkt an Diskussionen, die ich auch in diesem Podcast schon geführt habe, wo man sich immer fragen muss, ist die vielfältige Verbandslandschaft in diesem Fall Fluch oder Segen? Weil wenn natürlich für eine Branche, dann gibt es den Kunststoff, dann gibt es Papierverband, dann gibt es technische Fachverbände und jeder hat berechtigte Anliegen. Da kann man von der Automobilindustrie relativ viel lernen. Die haben einen sehr starken und teilweise auch sehr lauten Verband und dann dringen die natürlich auch durch. Aber das führt jetzt zu weit, aber ich stimme dem zu. Sichtbarkeit der Verpackungsindustrie ist, glaube ich, was deutlich, deutlich besser werden kann und wo wir alle auch ein Interesse daran haben müssen, dass es besser wird, weil wir stellen hervorragende Produkte her in unserer Industrie, die Lebensmittel schützen, die dafür sorgen, dass Arzneimittel gut beim Patienten ankommen und so weiter und so weiter. Die Vorzüge sind ja offensichtlich. Herr Professor Müller, Sie kommen nicht um Ihren Wunsch drum herum. Jetzt sind Sie dran.
Da muss ich mir jetzt einen neuen Wunsch ausdenken, weil anders hätte ich mir das auch nicht wünschen können als die Sichtbarkeit. Aber man kann das vielleicht noch erweitern, sozusagen auch um nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Kooperation, Involvierung des Ganzen, dass man zusammenrückt, dass die Hochschulen auch in die Transformationsprozesse in den Unternehmen mit einbezogen werden. Also das fragen sich gerade alle, wie geht's weiter mit PPWA, was ist mit Rezyklatanteilen, was macht Monomaterial, was macht die Faser, wie kommt das alles zusammen? Und wir haben auch nicht auf alles Antworten, aber wir machen mit. Und wir haben junge Leute, die genau deshalb ja hier studieren, weil sie genau diese Prozesse begleiten wollen, weil sie was ändern wollen. Und da wäre mein Wunsch, na dann kommt doch her und lasst uns mitspielen. Das machen viele schon, aber das könnten noch mehr sein.
Vielen Dank an Sie beide für dieses offene und spannende Gespräch, Herr Professor Müller, Herr Professor Reinhold. Danke, dass ich bei Ihnen in Leipzig zu Gast sein durfte und danke, dass Sie Ihre Sichtweisen geteilt haben. Dankeschön.
Schön, dass Sie uns besucht haben.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge auch den ein oder anderen hilfreichen Impuls mitnehmen. Was mir besonders hängen geblieben ist, war eigentlich auch der Punkt ganz zum Schluss. Zum einen, wir dürfen alle daran arbeiten, dass wir als Industrie mehr Sichtbarkeit gewinnen. Und wie so häufig in diesen Hochschulfolgen nochmal der Appell an die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen. Gehen Sie auf die Hochschulen zu, suchen Sie nach Möglichkeiten der Kooperation. Ich glaube, dass da ein ganz großer Mehrwert nicht nur für die Hochschule, sondern auch für die Unternehmen drin liegt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter oder bewerten Sie am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Sollten Sie kritisches Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen wollen, schreiben Sie mir gerne. Über LinkedIn oder über meine Website bin ich jederzeit gerne für Sie erreichbar. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung nur mit den Menschen gelingt, die sie gestalten.